Liebe Schwestern und Brüder in dieser Osternacht, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. So die Botschaft des Engels am Grab. Und das ist auch die prägende Botschaft, der Satz für diese Osternacht. Er ist nicht hier, der Gekreuzigte, er ist auferstanden. Doch, liebe Schwestern und Brüder, wie haben wir das zu verstehen, wenn wir Christen sagen, wir glauben an die leibhafte Auferstehung Jesu Christi? Was ist da geschehen in dieser Nacht? Eines ist sehr interessant. Wir als Menschen, wir haben keine Erfahrung. Wir verfügen nicht über Erfahrungen mit Menschen, die wirklich tot waren und dann wieder leben. Na, es gibt Scheintote, sicherlich. Aber das sind Menschen, die waren nicht richtig tot. Aber dass jemand, der richtig tot ist, wieder lebt, da gibt es keine Erfahrung für uns. Wir haben es mit einer anderen Dimension zu tun. Mit einer Dimension von Leben, die uns normalerweise auf dieser Welt nicht verfügbar ist. Wenn wir die Auferstehungsberichte der vier Evangelisten miteinander vergleichen, dann durchzieht sich durch all diese Auferstehungsberichte ein ganz interessantes Phänomen. Nämlich jenes Phänomen, dass die Menschen, die dem Auferstandenen begegnen, ihn zunächst einmal nicht erkennen. Da denken die Frauen am Ostermorgen, es sei der Gärtner, der ihnen begegnet. Andere halten ihn für einen Fremden, die Jünger von Emmaus, sie gehen mit ihm und sie erkennen ihn überhaupt nicht. Andere wieder fürchten sich vor ihm und wissen nicht, wer er ist. Also Jesus scheint doch ganz anders ausgesehen zu haben. Ich meine, der auferstandene Christus. Die Dimension dieses ewigen Lebens, das hineinragt in diese Welt und mit der wir eigentlich in dieser Welt keine Erfahrung haben. Diese Dimension der Ewigkeit stellt sich uns anders dar, als wir es uns vorstellen können. Und doch, und auch das ist interessant, und doch behält Jesus, der Auferstandene, seine Identität. Denken wir an den sogenannten ungläubigen Thomas. Er kann nicht glauben, dass Jesus wirklich wieder lebt, dass er auferstanden ist. Er war bei der ersten Erscheinung Jesu und der Jünger nicht dabei. Und er kann es einfach nicht glauben und dann kommt ja der uns allen bekannte Satz, wenn ich nicht meine Hände in seine Seiten und seine Wundmale lege, dann kann ich's nicht glauben. Und das Interessante ist, liebe Schwestern und Brüder, der auferstandene Christus, der in einer anderen Dimension uns erscheint, er ist und bleibt doch der Gekreuzigte. Denn Thomas darf seine Hände in die Wundmale legen. Und Christus hat diese Wundmale und die Wunde in der Seite der Lanze der Soldaten. Wie also können wir das verstehen, was in dieser Nacht geschehen ist? Liebe Schwestern und Brüder, wir können darüber philosophieren. Wir können auch hochinteressante theologische Erklärungen versuchen. Aber wir werden dabei immer wieder bemerken, dass wir das Wunder dieser Nacht, dass wir jene Dimension der Ewigkeit, die heute Nacht in diese Welt eingebrochen ist, mit unserem Verstand und in die Kategorien, die uns hier zur Verfügung stehen, nicht einordnen können. Zum Beispiel erscheint der Auferstandene zu gleicher Zeit verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten in verschiedener Gestalt. Ja, wir sind an Ort und Raum und Zeit gebunden. der Auferstandene nicht mehr. Wie können wir das fassen? Wie können wir das verstehen? Ich habe in einem Buch eines Pfarrers, der in den oberbayerischen Bergen tätig war und dort einige Dörfer betreut hat, folgende Anekdote aus seinem seelsorglichen Leben gelesen, die ich euch gerne einmal vorlesen möchte. Dieser Pfarrer schreibt dort: Es war einige Tage vor den Osterferien. Ich war gerade mit der langen Erzählreise über Abendmahlsaal, Ölberg und Golgatha bis zur Auferstehung zu Ende gekommen. Da habe ich an den Seppel in der dritten Bank die gewichtige Frage gestellt, was ihm denn an der Erzählung von Jesus am besten gefallen habe. Der Achtjährige auf einem einsamen Hof eine Stunde Hang einwärts zu Hause gab strahlend die Antwort, dass alles so gut ausgeht. Die Antwort zwang mir ein Lächeln ab, dass alles so gut ausgeht. Wie unbekümmert ein Kind seine Sehnsucht auf den Punkt bringen kann. Es nützt mir letztlich doch nichts, wenn mir ein berühmter Philosoph auf die Schulter klopft und klar macht, dass Sinnlosigkeit zum Leben gehört oder ich mit einer raffinierten Versenkungsmethode aus der Wirklichkeit fliehe und in ein Nirvana einschwebe. Es hilft mir nur der Auferstandene, weil er nicht von unserer Seite der Ohnmacht kommt. Er ist der Einzige, dem ich abnehme, dass trotz allem alles gut ausgeht. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Konfirmanden, liebe Kinder, darauf kommt es an, wenn wir die Auferstehung Jesu Christi bekennen. Dass es am Ende für uns alle gut ausgeht. Es geht nicht um hohe Theologie und philosophisches Wissen und schon gar nicht um Erklärungen, die wir für dieses Phänomen nie finden werden. Es geht darum, dass es bei uns allen, trotz allem in unserem Leben und was da kommen mag, und das wissen wir alle noch nicht. Und wir denken vielleicht an die Menschen, für die wir heute Nacht ganz besonders beten, an kranke Eltern, an liebe Menschen, denen es nicht mehr gut geht. Wir denken an die verfolgten Christen überall auf der Welt. Wir denken in dieser Nacht an die Kinder, liebe Konfirmanden, die nicht wie ihr in Schulen gehen können und Bildung genießen können, die noch nicht einmal das tägliche Brot haben. Wir denken an die Menschen, die vertrieben werden aus ihren Ländern. Wir denken an die, die im Unfrieden, in Krieg und Terror leben müssen. Für sie und für uns alle, an die wir denken, gilt, dass seitdem Christus für uns gestorben und auferstanden ist, trotz alledem, und das ist der einzige Trost, den es dann gibt, dass trotz alledem am Ende alles gut ausgeht. Dank sei Gott, denn Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.